bitte noch mit uns. Ja, bald schon werden wir dich sehen, wie du bist, in deiner ganzen Pracht und in deiner ganzen Herrlichkeit. Und ich möchte dich bitten, auch wenn ich mir bewusst bin, dass du jetzt noch nicht da bist in deiner ganzen Herrlichkeit, dass wir aus deinem Wort Funken deiner Herrlichkeit vor Augen bekommen und dadurch auch verändert werden durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ihr dürft euch gern setzen. Die meisten Leute sind mit den Details rund um Jesu Geburt, also dem ersten Kommen von Jesu, mehr oder weniger vertraut. Ein Stall, eine Krippe, die Hirten, die Weisen, der Stern, viele haben schon davon gehört. Auch wenn die wenigsten davon tatsächlich sich dem Ausmaß bewusst sind, was dort passiert ist. Ganz anders sieht es hingegen mit dem zweiten Kommen von Jesus aus. Wenn man jemanden fragt, wie wird Jesus wiederkommen, dann wird man oft eine sehr spärliche Antwort bekommen, wenn man dann überhaupt eine gute Antwort bekommt. Und obwohl Jesu erstes Kommen und Jesu zweites Kommen eigentlich wie zwei Puzzleteile zusammengehören. Warum das? Nun ganz einfach. Ohne das zweite Kommen von Jesu war das erste Kommen, also seine Geburt, praktisch nutzlos. Die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, sie würde nie wirklich ihr Ende finden. Die ganze Schöpfung würde in Ewigkeit in Sünde seufzen. Es wäre ein Puzzle, was nicht vollendet ist. John Piper bringt diesen Gedanken sehr gut auf den Punkt, wie verknüpft diese beiden Sachen sind. Er schreibt, das Zentrum des Christentums ist das Kommen des Sohnes Gottes in die Welt als Mensch, um die Werke des Teufels zu zerstören und ein neues Volk zu seiner eigenen Ehre zu schaffen. Der Kern unseres Glaubens ist, dass er dies tat, Jesus, indem er dem Gesetz Gottes gehorchte, für die Sünden seines Volkes starb, siegreich über den Tod auferstand und zur Gottes rechter Hand aufstieg. Und jetzt, die Wiederkunft Christi ist die Vollendung seines Erlösungswerks. Wenn man dies wegnimmt, zerfällt das gesamte Werk der Erlösung. Deshalb ist es gut, bei Weihnachten nicht nur zurückzublicken, wie Jesus als Kind geboren wurde, sondern auch nach vorne zu blicken, mit der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und genau das möchte ich mit euch heute Morgen tun. Wir wollen zusammen einen Blick in die Zukunft wagen, auf das zweite Kommen Jesu Christi. Und mein Ziel ist es, dass ich zwei Sachen dadurch erreiche. Erstens, dass wir dadurch das erste Kommen Jesu zu Weihnachten noch mehr schätzen lernen. Und zweitens, dass unsere Sehnsucht auf das Wiederkommen Christi wächst. Ihr könnt gerne mit mir Matthäus Kapitel 24 aufschlagen. Matthäus Kapitel 24, Verse 29 bis 31. Zur Erinnerung, wir befinden uns gerade in der Ölbergrede von Jesu, wo er über das Ende der Zeit und seine Wiederkunft redet. In den Versen vorher hat Jesus viel darüber geredet, wie schlimm die Drangsal und die Zeit kurz vor seinem Wiederkommen sein wird. Und jetzt, man könnte schon sagen, kommt Jesus endlich zu seiner Wiederkunft. Matthäus Kapitel 24, Verse 29 bis 31. Ich bitte euch nach Möglichkeit, mit mir aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes zusammen lesen. Bald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden. Und der Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ihr dürft euch setzen. Der Predigttitel für heute lautet Die Wiederkunft Christi. Und wir wollen uns heute vier Aspekte anschauen, die uns Jesus über sein Kommen verrät. Erstens wollen wir uns die Umstände anschauen seines Kommens. Zweitens die Reaktion auf sein Kommen. Drittens das Wesen seines Kommens. Und viertens die Fürsorge seines Kommens. Und so lasst uns in den Text steigen und uns den ersten Aspekt anschauen. Die Umstände seines Kommens. Vers 29 heißt es: Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Kurz vorher in den Versen davor hat Jesus gewarnt, dass man in der großen Drangsal sehr aufpassen muss. Warum? Nun, weil falsche Propheten behaupten werden, dass Jesus bereits unbemerkt und verborgen zurückgekommen ist. Aber Jesus sagt, glaubt ihnen nicht. Und dann macht er ihnen deutlich, warum sie ihn nicht glauben sollen. Und der Grund ist ziemlich einfach. Weil Jesus nämlich nicht unbemerkt im Verborgenen zurückkommen wird, sondern jeder wird seine Wiederkunft sehen, bemerken. Und genau diesen Gedanken greift Jesus jetzt wieder in Vers 29 auf. Und er zeigt, dass so gewaltige Dinge im Universum passieren werden, dass niemand sein Kommen verpassen kann. Es ist unmöglich. Jesus erwähnt vier Dinge, die passieren werden bei seinem Kommen. Erstens, die Sonne wird verfinstert. Zweitens, der Mond wird nicht leuchten. Drittens, die Sterne werden vom Himmel fallen. Und viertens, die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Beobachtet zuerst, die ersten drei Dinge hier, die Jesus erwähnt, sie betreffen das Licht. Sonne, Mond und Sterne. Und was Jesus im Grunde hier sagt, ist, dass im ganzen Universum das Licht ausgehen wird. Alles natürliche Licht wird verschwinden. Die Sonne, sie wird von einem Moment auf dem anderen kein Licht mehr geben. Vollkommene Dunkelheit. Der Mond, der ja selbst kein Licht produziert, sondern nur das Licht der Sonne reflektiert, wird logischerweise auch kein Licht mehr geben. Und selbst die Sterne, die für uns wie kleine Punkte am Himmel leuchten, werden vom Himmel fallen. Das bedeutet, selbst die Sterne werden nicht leuchten. Es ist wichtig, vom Himmel fallen meint ihr nicht, dass sie auf die Erde fallen. Sondern der Gedanke ist hier, dass die Sterne am Firmament des Himmels hängen und dann runterfallen, dann sieht man sie nicht mehr. Das Licht geht aus, das ist der Gedanke. Derjenige, der bei der Schöpfung der Sonne und den Sternen ihr Licht gab, wird jetzt, wenn er wiederkommt, ihnen ihr Licht entziehen. Für Jesus sind die Lichter des Himmels, des Universums, wie für uns eine Glühbirne, die wir auf Knopfdruck an- und ausschalten. So eine gewaltige Macht hat er. Die Frage ist, warum wird genau Finsternis das zweite Kommen Jesu begleiten? In der Bibel wird Finsternis immer wieder im Kontext vom Gericht verwendet. Zum Beispiel erinnert euch daran, wie Gott Ägypten in den Plagen mit Finsternis schlug. Die Propheten im Alten Testament, sie reden vom Tag des Herrn immer wieder auch über Finsternis, wo Gericht kommt. Und erinnert euch, selbst als Jesus unser Gericht am Kreuz trug, was ist passiert? Die Sonne wurde verfinstert, weil er das Gericht für uns dort trug. Und auch die Bibelstelle, auf die Jesus anspielt, in diesem Vers 29, aus Jesaja Kapitel 13, Verse 9 bis 10, sie zeigt auch, wie diese Finsternis sehr verbunden ist mit dem Gericht, was kommt. Schaut mal, Jesaja 13, Verse 9 bis 10. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, im Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Die Finsternis hier zeigt, dass Jesus bei seinem zweiten Kommen als Richter kommt. Und eine Sache ist auch sehr interessant. Diese Beschreibung hier, wo alles Licht ausgeht, werden gleich sehen, dass Unordnung im Universum herrscht, erinnert sehr stark an 1. Mose und die Schöpfung. Dort lag am Anfang alles in Finsternis, bis Gott gesprochen hat, es werde Licht. Und am Ende der Weltzeit wird wieder alles in vollkommene Dunkelheit gelegt werden. Und dann wird in dieser Dunkelheit diesmal Jesus als Licht erscheinen. Und es wird der Beginn sein einer neuen Schöpfung, die er jetzt kreiert. Und schaut mal, das ist noch nicht alles. Die Sterne, Licht geht aus. Und dann sagt Jesus weiter, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Nicht nur die Himmelslichter werden das Licht verlieren, nein, sogar alle Kräfte des Himmels, sie werden anfangen zu beben. Nun, was heißt das? Ich denke, das bezieht sich darauf, dass die Naturgesetze und die Kräfte, die Gott im Universum eingesetzt hat, jetzt ins Wanken geraten, unbeständig werden. Die Beständigkeit unseres Universums, wie wir es heute kennen, dass es immer gleich ist, deswegen gibt es Wissenschaft, wird im Grunde vernichtet werden, Stück für Stück. Die Sterne, sie werden nicht an ihrem Platz bleiben. Alles Licht hört einfach auf. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Die Gesetze der Physik, die wir Menschen mit unserer ganzen Kraft nicht ein Stück irgendwie verändern können, sie bleiben so. Sie fangen an zu zittern, wenn Jesus kommt. Nichts bleibt so wie vorher, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit eintritt. Ein unglaubliches Bild, oder? Von dem, was im Universum passieren wird, wenn der König der Könige zurückkommt. Das sind die Umstände seines Kommens. Aber wisst ihr, nicht nur das Universum wird erschüttert werden. Auch die Menschen auf der Erde werden erschüttert sein, wenn er kommt. Genau das sehen wir jetzt im zweiten Aspekt, den uns Jesus zeigt. Die Reaktion auf sein Kommen. Die Reaktion auf sein Kommen. In Vers 30 heißt es, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Wenn alles in Dunkelheit liegt, wird Jesus erscheinen und die Finsternis erhellen. Und alle Menschen werden sehen, dass von ihm das Licht ausgeht. Er die einzige Quelle davon ist. Ihr müsst wissen, einige Theologen, sie denken, dass hier in Vers 29 noch nicht selbst das Kommen von Jesu beschrieben wird, sondern erst ein weiteres Zeichen, was kurz vor seinem Kommen kommt. Wie kommen sie darauf? Nun, sie begründen es damit, dass hier gesagt wird, das Zeichen des Menschensohnes wird erscheinen. Es gehört zu ihm, aber es ist nicht der Menschensohn selbst, so sagen sie. Deshalb gab es über die Zeit ganz viele Vermutungen, was dieses Zeichen ist in der Kirchengeschichte. Eins der interessantesten, was ich gelesen habe, war ein Feuerkreuz, was am Himmel erscheinen wird, wenn alles dunkel ist. Ist irgendwie eine coole Idee, aber ich sehe es nicht in der Bibel. Ich denke tatsächlich, dass hier in Vers 29 kein extra Zeichen gemeint ist, sondern tatsächlich von Jesus selbst die Rede ist. Er ist das Zeichen, er kommt jetzt. So übersetzt es tatsächlich, also das ist auch vom Text her tatsächlich möglich, so übersetzt es zum Beispiel die Esra-Bibel. Da heißt es in diesem Vers 30, und dann wird das Zeichen der Menschensohn, also der Menschensohn ist das Zeichen, am Himmel erscheinen. Und jetzt ist die Frage, wie werden die Menschen reagieren? Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Beobachtet zuerst, wer sich alles an die Brust schlagen wird. Es heißt hier, alle Geschlechter der Erde. Das bedeutet, die ganze Welt wird Jesu Wiederkunft mitbekommen. Und sie werden davon irgendwie betroffen sein. Es wird keine einzige Menschenseele geben, die es nicht mitbekommt oder einfach unbekümmert dastehen wird bei seinem Kommen. Nein, alle werden sich, heißt es hier, an die Brust schlagen. Die Frage ist, was genau bedeutet das, an die Brust schlagen? Was ist das für eine Reaktion? Was beinhaltet das? Ich denke, dass diese Reaktion an die Brust schlagen hier sowohl eine Reaktion der trauernden Buße meint, von einigen Menschen, als auch eine Reaktion der Angst und des Terrors, dass Jesus jetzt wiederkommt, von den Ungläubigen. Wie komme ich darauf? Nun, weil die Bibel uns diese beiden Reaktionen verrät, weil sie davon spricht, wenn Jesus wiederkommen wird. In Sacharja Kapitel 12, Vers 10 lesen wir zum Beispiel von der ersten Reaktion, dass es auch ein Brustschlagen wird der Buße vom Überrest Israels, wenn er wiederkommt. Dort heißt es, Sacharja Kapitel 12, Vers 10, achtet auf die Worte. Aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Hier wird darüber geredet, dass der Überrest Israels in der letzten Zeit Jesus bei seinem zweiten Kommen sehen wird und weinen wird, trauern wird, weil sie erkannt haben, was sie als Volk getan haben. Nämlich, dass sie den König der Könige als Volk durchbohrt haben. Und es ist eine Trauer der Buße, die sie haben. Auch in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 wird darüber gesprochen. Dort heißt es, wenn Jesus wiederkommt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Beobachtet, hier werden zum einen die erwähnt, die ihn durchstochen haben, also der Überrest der Juden, der jetzt gläubig ist und trauert, in Buße klagt, was sie gemacht haben. Aber es wird hier auch erwähnt, eine Reaktion der puren Angst, weil sich nämlich alle Geschlechter der Welt an die Brust schlagen werden. In diesem Sinne wird es also auch eine Reaktion geben des Terrors und der Angst bei Jesu Kommen. Und davon redet zum Beispiel das Lukas-Evangelium mehr. wenn wir in Lukas Evangelium Kapitel 21, Verse 25 bis 26 schauen, das ist die Parallelstelle zu dem, was Jesus sagt, da heißt es, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Hier wird die zweite Reaktion auch beschrieben. Es wird also auch eine Reaktion des Terrors und der reinen Furcht geben. An die Brust schlagen. Bevor wir gleich weitergehen, will ich eine kleine Lehre aus diesem Vers für uns ziehen. Nämlich, du kommst an Jesus nicht vorbei. Was meine ich damit? Dieser Vers zeigt uns sehr klar, dass es keine Menschenseele gibt, die irgendwie an Jesus vorbeikommen wird. Alle auf der Welt, heißt es hier, werden ihn sehen und keiner wird sich verbergen können, keiner wird unbekümmert sein. Du kannst heute vielleicht gewissermaßen vor Jesus fliehen, die Gespräche beenden, wenn es um Glauben geht, wenn es um Jesus geht. Aber es wird ein Tag kommen, wenn Jesus im Gericht kommt. Da wirst du es nicht verschieben können. Dann wirst du mit Jesus konfrontiert und du kommst nicht dran vorbei. So wie du den Tod nicht entkommen kannst, egal welche Medikamente, die besten Ärzte du raussuchst, der Tod wird dich einholen. Genauso wirst du nicht an Jesus vorbeikommen. Du kannst es aufschieben, aber der Tag wird kommen, wo du den gerechten Richter in die Augen sehen musst und für deine Sünden Rechenschaft ablegen. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Wir kommen zum dritten Punkt für heute. Wir haben gerade gesehen, dass niemand an Jesus vorbeikommt. Und jetzt werden wir sehen, wer dieser Jesus ist, wer er ist. Drittens, das Wesen seines Kommens. Das Wesen seines Kommens. Wir lesen weiter in Vers 30. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dieser Vers beschreibt jetzt, also der Teil des Verses beschreibt jetzt näher, wie Jesus wiederkommt. Was wird ihn bei seiner Wiederkunft besonders ausmachen? Und Jesus nennt hier drei Dinge. Erstens, er sagt, dass er auf den Wolken des Himmels kommt. So wie Jesus bei der Himmelfahrt mit einer Wolke emporgehoben wurde und er gesagt hat, in gleicher Weise komme ich wieder, kommt er mit einer Wolke auch wieder zurück. Die Frage ist, warum ist er überhaupt mit einer Wolke emporgestiegen und kommt auch mit einer Wolke zurück? Das ist einfach so, ganz cool, schönes Bild. Oder was soll uns das zeigen? Nun, ich denke, das soll seine himmlische Herkunft betonen, wer er ist. Er war nicht einfach nur ein Mensch, normaler Mensch wie du und ich. Er ist so viel höher und erhabener. Die Wolken sind sein Fahrgeleit. Sein Wohnort ist der ewige Himmel. Und die Wolken tragen ihn von dort. Und tatsächlich wird in Matthäus Kapitel 26, Verse 63 bis 64 diese Verbindung zwischen Jesus Stellung, wer er ist, und seinem Kommen auf den Wolken deutlich gemacht. Also dort wird das zusammen verbunden. Dort redet Jesus gerade vor dem Hohen Rat, als sie ihn verhört haben, kurz vor seinem Tod. Und dort heißt es, und der Hohepriester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Beachtet, hier verrät Jesus, wer er ist. nämlich der Sohn des Menschen, der zu Rechten der Macht sitzen wird. Das ist ein klares Bild für seine absolute Herrschaft über alles. Damit bestätigt er gleichzeitig, dass er Gott ist, dass er über alles regiert, weil nur Gott ist allein dieser Herrschaft würdig. Und dann beachtet, er bringt diese Herrschaft in Verbindung mit seinem Wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Es ist verbunden. Und das ist noch nicht alles. Habt ihr bemerkt, dass wenn Jesus hier in der Textstelle und auch bei uns in Matthäus 24 von sich selbst redet, nicht als Sohn Gottes redet? Habt ihr es bemerkt? Die Pharisäer fragen ihn, bist du der Sohn Gottes? Und er sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen. Und bei uns sagt er auch, der Sohn des Menschen wird kommen auf den Wolken in Matthäus 24. Warum das? Ich meine, können wir nicht alle irgendwie sagen, wir sind Söhne des Menschen? Wir sind doch alle geboren von Menschen. Nun, die Antwort ist nein. In der Bibel hat nämlich dieser Begriff, der Sohn des Menschen, eine ganz besondere Bedeutung. Der Begriff kommt nämlich ursprünglich aus Daniel Kapitel 7, Vers 13 bis 14. Und er beschreibt den, der kommt und wo alle Herrschaft ihm übergeben wird. Es beschreibt Christus. Und dort, sehr interessant, ist dieser Aspekt mit den Wolken wieder dabei, dass er kommt mit Wolken und ihm die Herrschaft übergeben wird. Dort heißt es, Daniel 7, Vers 13 bis 14, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam aus einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Hier wird beschrieben, wie Gott der Vater dem Sohn alle Herrschaft übergibt. Und das bedeutet, Jesus steht auf gleicher Ebene mit seinem Vater. Er ist der ewige Gott, der diesen Thron antreten kann. Die Wolken hier betonen also, wer Jesus ist. Derjenige, der über alles herrscht, wird zurückkommen auf den Wolken. Und dann heißt es weiter bei uns im Vers, dass er mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Beachtet, beim zweiten Kommen wird Macht und Herrlichkeit Jesus begleiten. Beim ersten Kommen von Jesus kam er in Schwachheit und in Niedrigkeit. Aber bei seinem zweiten Kommen wird er genau im Gegenteil kommen. Und seine große Macht, die hier beschrieben wird, sie wurde schon deutlich in Vers 29. Sonne, Mond, Sterne verfinstern sich. Die ganze Schöpfung fängt an zu zittern und zu wackeln, wenn er eintritt. Und diese Macht, sie ist eine große Ermutigung für alle, die auf seine Ankunft warten. Warum? Weil seine Macht, sie ist die Garantie dafür, dass er alles wiederherstellen wird und dass er siegen wird. Es gibt niemanden, der sich in den Weg stellen kann. Es gibt nichts, was von seiner Allmacht auch nur einen Moment widerstehen könnte. Nicht die Ordnungen des Universums, nicht die mächtigsten Engel können etwas tun. Und deswegen ist es eine Ermutigung. Im Vergleich zu ihm ist alles wie ein Wind, wie ein Blatt, was im Wind getrieben wird. Es kann nichts tun. Genauso sind wir alle in Gottes Händen, in seiner Macht. Und für alle, die an ihn glauben, ist es ein Trost, weil er im Sieg kommt. Aber für alle, die seine Feinde sind, wird es ein großer Grund der Furcht sein vor ihm. Das ist die erste Sache, er kommt in Macht. Und zweitens heißt es hier, er kommt in Herrlichkeit. Nun, was heißt das? Es ist so ein Wort, das benutzen wir, aber was bedeutet das genau? Nun, es ist so ein großes Thema, da muss man lange drüber reden, aber ich will versuchen, das so kurz wie möglich zusammenzufassen. Kurz gesagt, Jesus kommt in seiner ganzen Pracht und wird sichtbar zeigen, wer er ist und wie er ist. Wir haben es vorhin im Lied gesungen. Bald schon werden wir ihn sehen, wie er ist. Beim ersten Kommen, da kam Jesus wie mit einem Schleier. Seine Herrlichkeit, sie war versteckt. Es gab zwar immer wieder Momente, wo sie durchsickerte und durchgestochen ist, sage ich mal, wo sie gesehen werden konnte, aber insgesamt war sie verschleiert. Aber bei deinem zweiten Kommen wird er diesen Schleier, könnte man sagen, abnehmen und seine ganze Pracht wird vor den Menschen erscheinen. Und sofort werden die Menschen nur beim Anblick von ihm sehen, wer dieser Jesus ist. Nämlich der einzig wahre Gott. Seine Herrlichkeit, sie wird den Menschen alle seine Eigenschaften, die Jesus besitzt, in sichtbarer Weise präsentieren und in ganzer Fülle zeigen. Ich finde es hilfreich, daran, das als Vergleich zu nehmen, was bei Mose passiert ist. Genauso wie es bei Mose der Fall war, als Gott mit seiner Herrlichkeit vorbeizog, wurden die Eigenschaften Gottes ausgerufen. Wer er ist, wer Gott ist. Und genauso, wenn Christus wiederkommt, werden alle seine Eigenschaften in sichtbarer Weise ausgerufen, sodass alle sehen, wer er ist. Bei Mose hieß es so, 2. Mose Kapitel 34, Vers 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. In ähnlicher Weise wird Jesus erscheinen Herrlichkeit. Und das, wie Gott damals sich ausgerufen hat, das wird dann die ganze Welt sehen in Jesus Christus. Alle seine Eigenschaften werden sichtbar werden. Seine Gerechtigkeit, sein Zorn, aber auch gleichzeitig seine Gnade, seine Liebe und seine Treue. Alles wird geballt in seiner Herrlichkeit erscheinen. Wir kommen zum letzten Punkt für heute. Die Fürsorge seines Kommens. Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Beobachtet, obwohl Jesus in absoluter Macht und großer Herrlichkeit kommt, ist er kein Tyrann, der einfach wahllos zornig ist. Im Gegenteil. Wir lesen hier in dem Vers von der besonderen Fürsorge, die Gott bei seinem zweiten Kommen hat. Ich meine, haltet euch das vor Augen. Das Erste, was Jesus Christus tun wird bei seinem Wiederkommen, ist es nicht, die Völker sofort zu richten. Er kümmert sich zuerst um die Seinen, um seine Auserwählten. Bevor er irgendetwas anderes macht, umschließt der Herr der Herrlichkeit sein Volk mit einer liebenden Hand, um sie zu sich zu nehmen. Er befiehlt, heißt es hier, den Engel seiner Auserwählten von allen Enden der Erde zu sammeln. Unter lautem Posaunenschall werden die Engel seinen Befehl mit Freude ausfüllen. Die Frage ist, wenn wir diesen Vers lesen, was bedeutet das genau? Worum geht es her? Wer ist hier gemeint? Die Auserwählten, sind das die Gläubigen, alle versammeln? Was genau bedeutet das? Nun, hier geht es tatsächlich im Vers darum, dass Gott den Überrest seines Volkes, der verstreut sein wird, in dieser Zeit letztendlich zu sich bringen wird. Das bedeutet, die Auserwählten hier sind die Juden damit gemeint, sein Volk, nicht einfach alle Gläubigen, sondern die Juden konkret. Das haben wir auch übrigens vorher in Kapitel Matthäus 24 gesehen, wo schon mal Auserwählte erwähnt wurden. Nun, wie komme ich darauf, dass die Juden damit gemeint sind, einfach hier? Nein, tatsächlich spricht das Alte Testament immer wieder genau davon. In Jesaja Kapitel 27, Verse 12 bis 13, das ist genau eine Allusion, also von dem, was Jesus sagt, es gehört zueinander. Und dort heißt es, genau, dass er sein Volk sammeln wird unter Posaunenschall. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird von den Fluten des Euphratstromes an bis zum Bach Ägyptens. Und ihr, spricht zum Volk, sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israels, eins ums andere. Und es wird geschehen an jenem Tag. Da wird das große Schofarhorn geblasen werden. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten. Und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Genau darüber spricht Jesus, wenn er sagt, Posaunenschall wird ertönen und seine Auserwählten werden gesammelt. Sein Volk, was er versprochen hat zu sammeln, wird er zu sich bringen. Er wird sich mit Liebe um sein Volk kümmern. Außerdem, wie kommt mich darauf, dass es noch sein Volk ist, ist es sehr interessant, wenn man ein Kapitel vorher schaut, kurz bevor Jesus seine Ölbergrede begonnen hat, redet Jesus auch vom Versammeln. Und er redet wieder über sein Volk, über die Kinder Israels. Schaut mal, Matthäus 23, Vers 37 heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Jetzt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Beim ersten Kommen wurde Jesus vom Volk abgelehnt. Und dann stellt sich die Frage, wenn man diesen Vers liest, hat Jesus versagt? Konnte er es nicht sammeln? Die Antwort ist nein. Und das lesen wir in Kapitel 24, Vers 31. Er wird die Seinen, sein Volk, seine Auserwählten sammeln zu sich, wenn er wiederkommt. Beobachtet auch, wie weit die Hand von Jesus reicht bei seiner Fürsorge. Es heißt hier, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Bei einem Kompass, alle Richtungen, egal wie weit weg jemand von seinem Volk auch ist. Seine Hand reicht bis dahin. Egal ob am Ende der Welt, die Engel werden auch dort die Seinen abholen. In diesen Versen können wir so deutlich die Fürsorge, die Liebe und Gnade gleichzeitig von Jesus sehen bei seinem Wiederkommen. Jesus, er kümmert sich um die Seinen. Und wisst ihr, auch wenn es hier konkret in Vers 31 um das Sammeln des jüdischen Volkes, dem Überrest geht, ist die Wahrheit, die wir daraus nehmen können, trotzdem auf jedes Kind Gottes anwendbar. Warum? Nun ganz einfach. Weil nicht ihre jüdische Herkunft sie angenehm gemacht hat vor Jesu Augen. Nein, es war ihr Herz. Und erinnert ihr euch noch in dem Vers davor, was geschrieben steht? Sie werden wehklagen, sich an die Brust schlagen. Sein Volk wird in Trauer und Buße liegen und an ihren Messias glauben. Das ist es, was sie angenehm gemacht hat. Nicht einfach, dass sie Juden waren. Wenn es Juden gewesen, hätten nicht geglaubt, das würde nicht aufgehen. Das, was der grundlegende Unterschied war, ist, dass sie ihn Messias anerkannten und mit Buße auf ihn vertrauten. Und deswegen, genauso wie sich Jesus hier um die gläubigen Israeliten kümmert, genauso in derselben Art und Weise kümmert er sich heute und täglich und wird sich kümmern über jeden, der mit ganzem Herzen ihm nachfolgt. Ein ziemlich herrliches Bild von Jesu Wiederkunft, oder? Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. Das ganze Universum zittert. Alles Licht geht aus. Und gleichzeitig, obwohl seine Hand so stark ist, zerquetscht sie nicht die Sein, sondern beschützt sie mit sanfter Hand. Was können wir aus diesen Versen lernen? Ich will eine große Anwendung für uns heute mitgeben. Nämlich, sei bereit für Jesu Kommen. Sei bereit für Jesu Kommen. Spurgeon sagte einmal, Christi Kommen wird die Freude unsagbar, wird die Quelle unsagbarer Freude für seine Freunde sein. Aber es wird beispielloses Leid für seine Feinde bringen. Und wie wahr diese Worte doch sind. Auch in unserem Text haben wir das gewissermaßen gesehen, dass es Menschen geben wird, die in Angst und Terror schaudern werden, wenn Jesus kommt. In Macht und Herrlichkeit werden sie vergehen. Und andere, die bei seinem zweiten Kommen versammelt werden, also die Liebe und Gnade von ihnen erfahren. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen den einen und den anderen? Ist es die Herkunft? Ist es der Rang? Ist es der Titel, den sie haben? Die Antwort ist nein. Der Unterschied wird sein, dass die einen Gottes Vergebung in Jesus Christus haben und die anderen nicht. Und hier kommt auch das erste Kommen von Jesus zu Weihnachten wieder zurück ins Spiel. Jesus kam zu Weihnachten in Schwachheit und Niedrigkeit, um für Sünder zu sterben und Vergebung für alle zu bringen, die an ihn glauben. Und weil Jesus für alle, die an ihn glauben, am Kreuz das Gericht von ihnen auf sich nahm, was wir eigentlich verdienen, wird er allen bei seinen Zweiten kommen, die an ihn glauben, ohne einen Tropfen Zorn begegnen können. Warum? Weil es keinen Zorn mehr gibt für sie. Er wurde bereits getragen. Aber diejenigen, die in Rebellion und Sünde gegen ihn leben, werden an diesem Tag seinen glühenden Zorn schmecken müssen. Deshalb mach dich bereit auf Jesu zweites Kommen, indem du das erste Kommen von Jesus zum Dreh- und Angelpunkt deines Lebens machst, indem du zu Jesus kommst und Buße tust von deinen Sünden, indem du allein auf sein Opfer am Kreuz vertraust, dass er deine Hoffnung ist auf Vergebung, dass er starb, damit du leben kannst. Denn dann kannst du Jesu Wiederkunft wirklich mit großer Freude erwarten und entgegensehen. Und wenn du bereits gläubig bist, fragst du dich vielleicht, habe ich doch schon. Was ist für mich? Nun, gewissermaßen ist es dieselbe Anwendung. Sei bereit für Jesu Kommen. Es ist sehr interessant, Matthäus 24 ist eines der Texte, wo Jesus am meisten dazu aufruft, zu wachen und bereit zu sein, dass er wiederkommt. Und er richtet es an Gläubige. Er sagt es seinen Jüngern. Auch wir müssen bereit sein. Wisst ihr, ich bin durch eine Bibelstelle immer wieder überführt. Nämlich, wenn ich Johannes 17, Vers 24, die folgenden Worte in Jesu Gebet lese. Dort sagt Jesus, betet Jesus zum Vater. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus hat so eine große Sehnsucht, jeden einzelnen Gläubigen zu sehen und zu treffen, dass er im Gebet vor seinem Vater dieses Anliegen ausschüttet und sagt, Vater, ich will, dass es endlich soweit ist, dass die meinen, die ich erlöst habe durch mein Blut, bei mir sind, ich sie sehen kann. Und überlegt euch das mal. Er redet nicht allgemein. Er redet von dir und mir. Als Jesus das gebetet hat, hatte er die Gläubigen uns vor Augen. Jesus, er konnte es kaum erwarten, dass wir bei ihm sind. Und ich will dich als Christ fragen, wie ist es bei dir? Hast du Sehnsucht, Jesus endlich zu sehen? Seine Herrlichkeit in ganzer Fülle zu betrachten? In den Händen dessen zu liegen, die für dich durchbohrt wurden? Oder haben wir uns auf dieser Erde so gemütlich gemacht, dass wir sagen können, das Wiederkommen Christi kann eigentlich auch warten. Ich habe noch genug andere Dinge hier zu tun. Ich kann es noch genießen hier. Sehnst du dich danach, Jesus zu sehen? Jesus auf seiner Seite kann es kaum erwarten, die Seinen zu treffen. Oh, mögen wir wie kleine Kinder sein, die kurz vor ihrem Geburtstag Tag für Tag zählen und sagen, Mama, Papa, es ist ein Tag weniger, nur noch 5 Tage, dann habe ich Geburtstag. Mögen wir genauso jeden Tag aufstehen und wir kennen die Tage nicht, aber wir können sagen, danke, dass heute ein Tag näher ist, bis du wiederkommst. Ich möchte noch mit uns beten, ihr dürft gerne nach Möglichkeit dafür aufstehen. Herr, danke für diese wunderbaren Worte aus Matthäus 24. Danke, dass du uns deine Wiederkunft auch in so herrlichen Worten beschreibst. Es gibt uns Mut, davon zu lesen, wer du bist, was für eine Kraft du hast, dass du in Macht kommst und niemand, auch nicht einer, sich dir entgegenstellen kann. Du wirst dein Ziel vollbringen, du wirst als Sieger dastehen. Die neue Erde und die neue Welt, sie wird vollbracht werden, weil du Macht hast. Aber danke, dass wir nicht einfach nur diese Macht betrachten, sondern dass wir auch endlich deine Herrlichkeit sehen können. Dass unsere Herzen, die so leer sind ohne dich, in deiner Herrlichkeit gefüllt werden können. Vor allem, wenn wir sie in ganzer Fülle sehen dürfen. Herr, ich möchte dich danken, dass wir uns freuen können auf das zweite Kommen, weil du als Kind geboren wurdest. Weil du bereit warst, alles aufzugeben und für uns zu sterben. Du allein verdienst Ehre und Ruhm und Preis dafür. Herr, mögen wir deine Wiederkunft erwarten. Mögen wir wachsen in der Freude, in der Sehnsucht Tag für Tag und nicht schläfrig werden und uns hier gemütlich machen. Herr, und mögen auch diejenigen, die dich nicht kennen, zu dir rennen, damit sie dich begegnen können, wenn du wiederkommst. Nicht mit Furcht, das Gericht erwartend, sondern mit Freude, um in die liebenden Hände ihres Retters zu kommen. Amen.